Wir wollten etwas machen und das anders machen, als so Usus ist in Salzburg.
Ganz anders denken wie alle anderen in der Branche. Die Liebe zu den guten Dingen, zu den schönen Dingen, zum Design.
Wirklich gutes Design setzt sich nur durch, wenn es funktioniert.
Ist das Zufall?
Entscheidend sind immer die Personen.
Das Wort Mentor kommt immer wieder im Zusammenhang mit dir.
Also man hat sicher auf jeden Fall Respekt vor ihm, aber man hört ihm auch gern zu.
Macht's aus euch eine eigene Marke.
Aria erzählt.
Der Design-Podcast von Simon Ladner
und Peter Zeitelhofer. Über die unendliche Welt der Möbel
und alles, was damit zu tun hat. Oder auch nicht.
Oder auch nicht. Simon, Episode 2 von Aria erzählt. Ich freue mich total. Wir sind heute nicht in Linz, so wie bei der ersten Folge, wo es um uns beide gegangen ist und warum wir machen, was wir machen, sondern wir sind da, wo alles begann, wo Aria ihren seinen Ursprung hat, nämlich in Salzburg im Analyseraum mit einem ganz speziellen Gast.
Aber absolut richtig.
Zuerst, bevor wir den begrüßen, schön, dass du wieder dabei bist, Simon.
Ja, auf jeden Fall. Das ist ja meine alte und erste Wirkungsstätte und mein erster Zugang zu Aria, weil ich habe ja früher in Salzburg gewohnt, haben wir, glaube ich, letztens kurz angeschnitten und habe 2011 dann auch in Salzburg bei Aria zu arbeiten begonnen.
Aber jetzt lassen wir wieder mal die Katze aus dem Sack, oder? Willkommen, Edi Meyer, der Firmengründer, Visionär, Mastermind von Aria. Wir kennen uns auch schon lange, ihr beide sowieso nicht nur Arbeitskollegen, sondern auch Freunde. Wir haben letztes Mal tatsächlich deinen Namen immer wieder angesprochen, weil wie es um die Anfänge vom Simon gegangen ist bei Aria, kommst natürlich du immer wieder vor und ich habe ihn bremsen müssen. Ich habe gesagt, hey, nächstes Mal reden wir intensiv mit ihm drüber, aber Aria ohne dich, würde ich sagen, gibt es einfach gar nicht. Edi, servus, schön, dass du dabei bist.
Hallo, servus Peter, servus Simon.
Hallo Edi. Edi, ganz ehrlich, warst du schon jemals Gast in einem Podcast?
Nein. Das ist für mich das erste Mal.
Und wie geht's da?
Das ist eine Premiere. Ja, irgendwie eigenartig, wenn ein permanentes Mikro so nah ist, näher als wie sonst irgendwas, aber schauen wir mal.
Aber zusammengesessen sind wir ja schon oft. Wir haben schon oft über deinen Designansatz gesprochen, über deine Visionen, über Aria, was du früher dir gedacht hast bei der Gründung, aber auch was du in die Zukunft schauend dir immer noch mit Aria ausmalst. Simon, bevor wir das alles besprechen, wie es losging, wie es jetzt gerade läuft, was Aria mittlerweile ist an den anderen Standorten, wie die Zusammenarbeit vielleicht zwischen euch zwar zwischen den Standorten ist. Wir haben letztes Mal eine Tradition begonnen.
Letztes Mal war es das erste Mal.
Ja, richtig.
Drum haben wir heute ist drum schon dann, können wir dann, beim zweiten Mal können wir dann über Tradition schon sprechen, oder?
Ich würde schon sagen. vor allem, wenn es so eine nette Tradition ist, ja, oder? Also, wir haben letztes Mal das erste Mal gehabt, dass der Simon, der sehr weinaffin ist, der nicht nur wirklich die Liebe zu den schönen Dingen hat, sondern auch die Liebe zum guten Essen und zum guten Wein in sich vereint, hat einen Wein mitgebracht und das hat uns so gut gefallen, dass wir gesagt haben, machen wir heute wieder. Was hast du mitgebracht?
Heute habe ich was mitgebracht, was hoffentlich in EDA taugt.
Das hoffe ich auch.
Und zwar von einer guten Freundin des Hauses, der Johanna Markovic, beziehungsweise ihrer Familie. Das ist ein Familienweingut aus dem Burgenland, Kanuntum. Und den hat es auch schon öfter bei unseren Veranstaltungen gegeben. Deswegen haben wir gedacht, passt ganz gut. Und ist in dem Fall ein Sauvignon Blanc 2022. Diesmal ein bisschen was Stärkeres wie beim ersten Mal. Hat sich nicht vermeiden lassen.
Das ich habe das letztes Mal sehr angenehm gefunden.
Ja,
wie viel Prozent haben wir letztes Mal gehabt?
3,5.
Und heute?
Da sind wir jetzt gleich mal auf 13%. Was natürlich für einen Weißwein...
Vorsicht.
Was für einen Weißwein natürlich schon mal eine Ansage ist.
Genau, aber wir werden vorsichtig trinken, nippen, wir werden das genießen und nicht runterstürzen, oder?
Tja, da müssen wir
Simon,
aufpassen.
Simon, schenke mir ein. Genau. Ich finde es ja ganz spannend, dass die Liebe zu den guten Dingen, zu den schönen Dingen, zum Design, die Menschen ja verbindet. Ich weiß ja zum Beispiel, dass Markovic nicht nur diesen großartigen Wein macht, sondern auch tolle Projekte mittlerweile mit Aria umgesetzt hat. Also allein das Wohnhaus bei Ihnen zu Hause, wunderbar. Es hat, glaube ich, Aria Wien hat das gemacht, die Magdalena.
Das hat die Magdalena gemacht. Aber wunderbares, also da sieht man auch aus dem Bestand natürlich, aus diesen alten Gemäuern, was da dann entstanden ist. Und auch im Weingut haben wir schon ein paar Sachen jetzt umgesetzt. Also da entsteht dann auch natürlich eine berufliche Freundschaft und Zusammenarbeit und macht uns auch natürlich Spaß und Freude und kann man sich auf unserer Webseite anschauen.
Genau, wollte ich gerade sagen, Projekte. Unbedingt einmal reinschauen. Absolut. Ein tolles Haus im Burgenland, glaube ich, oder ist es noch Niederösterreich? Nein, bin ich mir nicht ganz sicher. Das nicht nur tolles Design, sondern eben auch die Ursprünglichkeit der Region in sich vereint, inklusive Erinnerungen an Reisen. Also man kann,
Das ist Seele, Inspiration pur für sehr, mich. Ja? Sehr viel Seele,
das Haus. Ja, oder der griechische, ein bisschen griechisch angehauchte Pool draußen. Wunderbar. Nächste Tradition, die wir letztes Mal eingeführt haben. Wir haben gesagt, wir wollen in diesem Podcast nie gleich sitzen. Nie am selben Sessel, nie auf derselben Couch, nie am selben Lounge Chair oder whatever. Worauf sitzen wir denn heute?
Heute sitzen wir dann mal auf was Modernerem sozusagen oder zeitlich aktuellerem wie letztens am Lounge Chair. Also heute sind wir in einem Postoria Trifidae Stuhl in dem Fall, den gibt es auch als Sessel, können wir vielleicht dann auch nochmal kurz anreißen, was da der Unterschied ist. Aber in dem Fall sind wir auf der normalen Sitzhöhe oder Esstisch-Sitzhöhe dieses Stuhles, Sessels. Ist eine kroatische Firma aus der Nähe von Zagreb und ja, machen ganz außergewöhnliche Sachen mit kroatischen Designern. Also die haben einen ganz anderen Weg eingeschlagen, arbeiten jetzt nicht mit diesen Big Names der Szene zusammen, sondern haben viel mit jungen Designern und Designerinnen auch vor allem gearbeitet und sind recht spannende Designs dann entstanden.
Wir zeigen den Sessel auf jeden Fall mal in den Shownotes unbedingt, wie er aussieht, wenn keiner drinnen sitzt. Ich finde, man sitzt ausgezeichnet. Wir haben auch vorgelegt letztes Mal mit dem Ims Lounge Chair. Das ist ja kein Dreck, wenn man dann die nächsten Podcasts wieder mit anderen Sitzmöglichkeiten machen muss. Also da ist nicht so leicht.
Du hast schon gesagt, ja, das ist ja taugt für
unglaublich.
Die lange Redezeit, die wir dann gehabt
haben. Ja, vor allem für mich war die große Version toll mit diesem, wie hast du das genannt?
Lumbalstütze.
Lumbalstütze. Hättest du das Wort gekannt,
Edi? Lumbalkissen, glaube ich.
Ich kenne es.
Ich glaube, du kennst so einiges.
Seit vielen, vielen Jahren.
Super. Wir haben gesagt, Edi, bevor wir jetzt wirklich auf dich eingehen und wir versprechen das, es reden nicht nur wir beide, obwohl das liegt uns ein bisschen im Blut, sondern hauptsächlich wirst du zu Wort kommen. Aber wir haben gesagt, wir werden jetzt einmal probieren, bevor wir dich wirklich fragen, wer du bist, dass wir beide dich einmal so aus unserer Wahrnehmung beschreiben. Extern, intern.
Okay, ja? Spannend.
Fürchst du vor sowas?
Nein.
Schauen wir mal, was wir von dir halten.
Soll gut sein, habe ich gehört.
Genau. Ja, fang an, Simon. Hast du Lust?
Externe.
Extern zuerst. Eigentlich. Edi Meier ist für mich wandelndes Wissen, ähnlich wie du. Also ich hab sehr viel gelernt von dir, seit wir uns zum ersten Mal begegnet sind. Du bist sehr bedacht in allem, was du machst. Ich glaube, du bist generell ein Freund auch der schönen Dinge und hast das mit Area umgesetzt. Aber ich hab so viele andere Sachen auch schon von dir gesehen, zum Beispiel beim Skifahren, wenn man schaut, welchen Ski du fährst, wie du fährst. Das hat alles Stil und ich glaube, das vereinst du in dir. Du bist viel mehr visionär, als man am ersten Blick vielleicht glaubt. Du bist nicht der lauteste Mensch, würde ich mal sagen. Aber da steckt sehr, sehr viel dahinter und darum ist es immer wieder spannend, wenn wir beide aufeinandertreffen, sei es bei Area beruflich, aber auch wenn wir irgendwo essen gehen und da die Nuancen sind es immer, die ich bei dir so spannend finde, nicht die lauten Töne. Und das bist du für mich und deswegen habe ich mich wahnsinnig gefreut heute drauf. Es wird natürlich auch ein bisschen laut und du hast schon gemerkt, wir lachen laut, weil es immer lustig ist, aber es sind diese kleinen Dinge, die man unbedingt mit rausnehmen muss bei dir. Ich glaube, du bist Menschenfreund generell. Ich habe immer wieder gesehen, wie du mit deinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern umgehst, wie wichtig dieser Wert für dich ist, aber sogar wie viel wichtiger immer mehr geworden ist, je länger es Area gibt. Also ich habe dann auch noch aufgeschrieben Area Plus, du weißt jetzt schon, was ich meine, aber es ist einfach so dieses wertvolle am Menschen, das habe ich bei dir immer gespürt und dass man sich immer gewertschätzt fühlt, wenn man mit dir umgeht und deshalb, ja, würde ich ja sagen, wir haben ein freundschaftliches Verhältnis. Das ist so meine Wahrnehmung von außen von dir. Ich hoffe, es geht dir gut damit.
Es geht mir auch sehr gut damit, dass du denkst, dass die leisen Worte oft die besseren sind, weil ich sage mal das leise, ich stehe sehr drauf, weil laute Menschen die meide ich sehr bewusst, weil laut heißt ja noch lange nicht, dass es Qualität ist.
Das ist völlig
und
richtig.
Alles, was rundherum damit zu tun hat. Auch, dass da Wein am Tisch steht. Ich verbinde Area auch mit Wein. Und all dem. Es war früher schon ein sehr, sehr wichtiger Teil bei uns. Nur waren es früher schwere Rioja, die wir irgendwann getrunken haben und gehabt haben, wir müssen sie von überall herholen und die sagen, kredenzen. Aber irgendwann haben wir festgestellt, eigentlich macht das nicht sehr, sehr viel Sinn. Es gibt in Österreich noch Besseres.
Das stimmt. Und wir haben ja gesagt, wir haben fast ausschließlich österreichischen Wein.
Ja.
Oder? Das ist zumindest unser Vorhaben.
Ja, haben wir das gesagt?
Ja, ich denke schon.
Ich werde es versuchen, aber vielleicht ist mal
ab und schauen wir mal. Apropos Wein, meine Herren, wir haben jetzt Wein vor uns stehen, wir haben noch nicht angestoßen.
Stimmt.
Also,
dann holen wir
das auf ein auch. Tolles Gespräch. Schön, dass ihr dabei seid.
Cheers.
Cheers, Simon. Cheers.
Cheers.
Prost. Medi.
Danke.
Simon, Edi Meier, wann hast du ihn denn zum ersten Mal getroffen oder wann hast du zum ersten Mal gehört von ihm?
Ja, das ist sogar tatsächlich ein bisschen eine witzige Geschichte, weil ich kenne natürlich Area, habe ich schon davor gekannt, weil ich habe da in der Nähe gewohnt, bin öfter vorbeigegangen dran, am Weg zur Weißen und habe aber nie gewusst, wer steht hinter Area, und ich habe keine Personen gekannt zu Area, und vielleicht komme ich nachher auch noch dazu, also mein ursprünglicher Connex überhaupt war sogar in der Mühle in Oberknigl damals, was ein Projekt war, was ja der Edi umgesetzt hat oder gemacht hat, habe ich aber auch noch nicht gekannt als Person, und damals war das ja noch nicht mit Webseiten, natürlich, so wie es heute ist, ja, oder generell Internetpräsenz etc. War noch ganz eine andere Zeit, muss man sich vorstellen. Und das habe ich beim letzten Mal erwähnt, wie ich überhaupt dann auf Area gekommen bin, habe dann das Vorstellungsgespräch gehabt, und da habe ich den Edi dann das erste Mal gesehen.
Aber dein Werk ist dir vorausgeeilt.
Ja, natürlich. Also es war schon immer so ein bisschen geheimnisvoll, und ja, man hat sich dann schon tiefer damit auseinandersetzen müssen, glaube ich. Und das heißt aber nur, weil ich ihn nicht gekannt habe, dass er sonst in Salzburg ist, glaube ich, eher das Gegenteil. Also er ist
bekannt
in der
wie
Branche.
Ein Hund.
Ja. In der Branche natürlich. Oder
so
in
bunt, wie er sich gern kleidet.
Richtig, ja, richtig. Also da kennt man natürlich, oder er hat natürlich damals auch schon ein sehr, sehr großes Netzwerk gehabt, auch durch die verschiedenen Stationen und Bereiche, wo er überall seine Finger mit dem Spiel gehabt hat. Und ja, eben tatsächlich dann beim Vorstellungsgespräch das erste Mal kennengelernt. Wenn ich mich zurückerinnere, war ich wahrscheinlich top nervös.
Aber, so wie immer, wenn du Menschen triffst.
Aber ich muss auch dazu sagen, es war ein angenehmes Gespräch. Und das ist ja das, glaube ich, was ihm so ein bisschen vorauseilt, diese Aura, die ihm umgibt. Und wenn man dann sagt, Eminenz des Hauses. Also man hat sicher auf jeden Fall Respekt vor ihm, aber man hört ihm auch gern zu, und es war ein sehr, sehr angenehmes Gespräch auf Augenhöhe, und wir sind dann, glaube ich, auch sehr schnell draufgekommen, dass wir sehr viele Gemeinsamkeiten haben oder gemeinsame Themen, über die wir gern sprechen, wo wir uns auch gut austauschen können, und das ist natürlich immer ein guter Start für ein Kennenlernen, und ja, so ist das dann losgegangen. Und wie ich dann, glaube ich, beim letzten Mal gesagt habe, oder du gesagt hast, dieses Wort Mentor, oder was mich immer fasziniert hat an ihm, eben dieser Weitblick und auch dieses Out-of-the-Box-Denken oder generell ganz anders denken wie alle anderen in der Branche. Und das ist auch der Grund, glaube ich, warum wir bei Area eben drei sehr junge GeschäftsführerInnen auch haben. Und wir da mit Abstand, wenn ich mich bei irgendwelchen Branchentreffen oder bei irgendwelchen Herstellern, wo die anderen Eigentümer und Geschäftsführer da sind, wir nur mit noch immer mit Abstand die Jüngsten sind. Mhm. Und das, wir machen das jetzt auch schon wieder 5 Jahre. Mhm. Und von dem her gesehen war da eben, was ich gesagt habe, auch dieses Vertrauen von ihm, aber auch dieser Weitblick, das auch ganz anders zu machen mit, wie bringt man Leute in einer Führungsposition aus dem eigenen Unternehmen, wie kann ich das schaffen, eine mögliche Übergabe schon so weit vorher in die Wege zu leiten. Weil das ist, glaube ich, immer das Schwierige, oder wurscht, ob das jetzt Familienunternehmen sind oder oder Eigentümergeführte, irgendwann wird es zu einer Übergabe, zu einem Verkauf, was auch immer, kommen. Und wenn man das halt dann innerhalb von eines Jahres oder so abwickeln möchte oder innerhalb von ein paar Monate, schwierig, glaube ich.
Das glaube
ich. Oder es sind dann die, was nicht von Erfolg gekrönt sind.
Aber jetzt gehen wir nicht bei Area in der Jetztzeit rein, sondern fangen wir mal ganz vorne an. Hast du selbst Mentoren gehabt, würdest du sagen? Weil das Wort Mentor kommt immer wieder im Zusammenhang mit dir. Ich glaube, du hast sehr viele junge Menschen geprägt. Kann schon sein, dass manchmal Angst haben vor dir beim ersten Aufeinandertreffen. Aber ich glaube schon, dass du eine Rolle inne hast, die einem Mentor gleichkommt. Wie war das bei dir selbst?
Ich habe mit 21 schon einen Tischlermeister gehabt und habe dann kurz danach einen Menschen kennengelernt, der sehr, sehr gut unterwegs war, der international sehr gut unterwegs war, aber der eigentlich ein Vollchaot war. Also das war Plus und Minus, weil das volle Chaos, auf das stehe ich so gar nicht, und umgekehrt war aber das, was er gemacht hat, sehr spannend. Wir haben internationale Lichtplanungen damals schon gemacht und obwohl ich Tischlermeister war, habe ich dann für mich selber entschieden, das interessiert mich so sehr, ich möchte mich dort bewerben und ich möchte dort auch arbeiten. Ich möchte mit diesem Thema einfach einmal mich so weit auseinandersetzen, dass ich verstehe, wo das hinführt. Und der hat mir die Chance dann ergeben, bei ihm zu arbeiten. Der hat mir die Chance gegeben, neue Dinge kennenzulernen, ein bisschen weiter hinauszukommen und ein bisschen auch in den Vertrieb hineinzukommen, einfach spannende neue Sachen zu machen.
Glaubst du, ist man ohne einen Mentor in dem Alter ein bisschen verloren? Ist es ganz wichtig, dass man irgendjemanden findet, den man vielleicht sogar ein bisschen bewundert, aber der darauf schaut, dass der Weg nicht ins Verlorene führt?
Ja, ich meine, das hat der nicht gemacht. Mhm. Das musste ich selber dann machen. Er hat mir nur jahrelang erklärt, so wie ich agiere, würde mich gern beteiligen am Unternehmen, hat das aber nie gemacht, hat das bis dato nicht geschafft, irgendjemanden zu beteiligen am Unternehmen. Das ist schon sehr, sehr lange her. Er sitzt immer noch in der Firma allein und hat seine Schwierigkeiten auch damit. Und das ist genauso ein Beispiel, wo ich sage, dieses Beispiel, das sehr negativ gelaufen ist, hat mich sehr wohl auch geprägt. Aber umgekehrt, das, was er gemacht hat und wie er es gemacht hat, diese Planungen, Konzepte, die er damals geliefert hat, das war für mich schon interessant. Aber es war sehr spezifisch. Ich habe dann relativ früh einen Partner gefunden, der ähnliche Interessen gehabt hat im Designsektor. Wir haben uns hobbymäßig mit Design auseinandergesetzt und haben dann irgendwann festgestellt, dass wir uns das nicht finanzieren können, dass das nicht funktioniert, jeder mit seinem normalen Job, in Anführungszeichen, dass wir da irgendwas machen müssen, dass sich das finanzieren lässt. Mit dem Partner Franz Bolzhofer gemeinsam Ende der 80er Jahre sozusagen im Designwettbewerbe mitgemacht. Franz war sehr erfolgreich auch und ich habe dann eine Geschichte mit ihm gemeinsam gemacht und wir haben in Belgien dann was gewonnen. Und eigentlich immer festgestellt,
es
kostet uns Geld. Ja. Wir waren in Kortrijk, wir haben auch damals mit dem Franz gemeinsam diese Geschichte. Der Franz hat mit einer Designidee, wo ich ihn unterstützt habe, dann auch den ersten Preis gemacht in Kortrijk und das war ein sehr, sehr wesentlicher Preis. Aber unterm Strich haben wir festgestellt, es bringt uns kein Geld.
Ihr habt es eingezahlt.
Kostet Geld.
Es war ein Hobby.
Extrem viel Energie, es war ein reines Hobby. Und irgendwann kam dann die Idee zu sagen, okay, wir machen uns selbstständig und schauen, dass wir das irgendwie kombinieren, dass wir Design, eigenes Design kombinieren mit dem, dass wir Vertrieb aufbauen. Und in der Zeit ist dann damals einfach ein italienischer Hersteller an uns herangetreten und gesagt, ob wir Interesse hätten, auch etwas zu machen. Und der hat sich auch vorweg interessiert, dass er sich mitbeteiligt. 2 Monate vor Firmengründung hat er dann gesagt, na, macht's auch mal ihr. War eine spannende Situation.
Aber du musst mal sagen, ihr habt es dann ja in Mailand entdeckt.
Genau.
Also der ist ja nicht einfach so dann daherkommen, sondern ihr habt es dann schon, also die Mailand gibt es ja immer noch, die Messe,
ja, klar.
Also immer noch die relevanteste Designmesse der Welt. Und ihr wart da damals schon präsent oder habt euch alles wie wir angeschaut?
Wir waren sehr viel unterwegs, eben weil es Hobby war.
Genau.
Weil es einfach Hobby war, international uns die Dinge anzuschauen. Aber diese Firma war schon in Salzburg auch vorher schon präsent.
Ah, okay. Ist
nicht nur durch uns.
Also Firma von Toni ist das, also diese italienischen
italienischer Hersteller.
Ganz clean.
Ah, wenn genau,
der war vertreten.
Genau.
Aber das Hobby-Design kommt ja nicht von ungefähr. Irgendwoher muss das kommen. Wann bist du zum ersten Mal mit Design in Berührung gekommen? Weil das ist schon meine Erfahrung mittlerweile. Das lernt man, oder das Auge für Design, das wird da nicht angeboren. Das musst du irgendwie lernen. Du musst einmal checken, wie Dinge vielleicht wertiger hergestellt werden können und so weiter. Das gibt da eigentlich unsere Konsumgesellschaft nicht so mit. Wie ist das bei dir passiert?
Es ist spannend, dass du mir das jetzt genau fragst. Mhm. Ich habe heute Vormittag jetzt gerade vorher mal einen Call gehabt, wo mir diese Frage gestellt wurde. Meine erste wirkliche Beziehung. Meine erste wirkliche Beziehung war eine ältere Frau, die ich an meiner Seite gehabt habe, die um 8 Jahre älter war als ich, die damals international unterwegs war, sehr viel in Paris war und sehr viel gemodelt hat, zudem, dass sie Lehrerin war. Die war sehr designaffin. Die hat mir das erste Mal Alvalto so richtig näher gebracht und all diese Geschichten. Also eher die Dänen, eher dänisches Design. Die war sehr fokussiert auf dänisches Design. Und die hat mir also ein bisschen gezeigt, was sie spannend dran findet und was da so passiert. Und ich habe mir gedacht, das sind ja eigentlich Formen, wo ich keine Vorstellung dazu habe, wie funktioniert das überhaupt. Und umso mehr ich mich mit dem auseinandergesetzt habe, umso mehr hat mich eigentlich das interessiert, über den Rand hinauszuschauen. Die hat mir auch dieses Thema, sagen wir, ein bisschen über den Rand hinausgehen beigebracht, interessanterweise. Das Mailand und alles, was damals so passiert ist, und das war so die Mailänder Schule und die Designschule, die damals im letzten Unternehmen, wo ich als Tischler unterwegs war, auch eine große Rolle gespielt hat. Also es hat da sehr viel immer wieder passiert auf dem Sektor. Aber es war mir nie so nahe als in der Zeit, wo wir dann selber hineingeschnüffelt haben. Und wir haben auch da wieder selber Geld in die Hand genommen. Dort sind dort hingefahren, haben uns die Sachen einfach angeschaut. Ich habe es nicht durchschaut. Ich habe viele Dinge nicht durchschaut, weil es einfach solche Dimensionen gehabt hat am Anfang für mich. Und es gab keinen, der uns gesagt hat, schaut euch das an oder schaut euch das an. Sondern wir haben einfach mühsamst uns das erarbeiten müssen, mühsamst uns das so weit rausgesucht, was für uns interessant ist. Und eigentlich festgestellt, dass da etwas ist, dass da ein bisschen ein Vakuum gibt in Salzburg. Dass es ein Vakuum gibt, das nicht gut besetzt ist. Und das war natürlich interessant in der Phase, wo wir uns selbstständig gemacht haben, dass wir viel spezieller unterwegs waren. Und Franz Bolzhofer, mit dem ich das Unternehmen gegründet habe, Ende 89 oder Anfang 90 gegründet haben, hieß es nur Fantoni Salzburg. Irgendwann hat es dann mal Fantoni Oberösterreich dazu gegeben. Aber der Ursprung und das Hauptding war immer in Salzburg. Das war immer das Wesentliche. Und wir waren immer sehr, sehr gefordert. Und unser Thema war eher zu sagen, das eine ist das Hobby, das andere ist das Unternehmen. Das hat sich dann immer mehr und mehr gesplittet. Wir haben dann wahnsinnig viel Zeit eigentlich für das Unternehmen gebraucht und innerhalb der ersten 5 Jahre 80 Millionen Umsatz gemacht.
Schilling.
Noch Schilling, muss ich dazu sagen. Man muss es sagen, Schilling, aber
wenn
ich heute den Schilling und den Euro vergleiche, ist eh fast gleich viel. Es war damals auch eine Wahnsinnszahl. Wir haben innerhalb dieser 5 Jahre wir haben zu dritt begonnen. Franz und ich haben die gleiche Meinung gehabt, ohne Assistentin fangen wir uns das gar nicht an, weil wir haben Schwächen. Wir wollen uns nicht auf die Schwächen konzentrieren, sondern wir wollen uns auf unsere Stärken konzentrieren. Das war von Anfang an ein ganz wesentlicher Faktor. Und gesagt, okay, das machen wir. Wir schauen, dass wir Assistentin gleich haben, die uns unterstützt, die Dinge macht, die wir nicht können, und wir konzentrieren uns auf das, was wir können. Beide waren wir sehr menschenfokussiert, also sehr nach außen hin fokussiert, und das war natürlich sehr gut für uns. Und wir haben sehr schnell es geschafft, dass wir in Salzburg eine gewisse Breite zusammengebracht haben, weil das, was wir gemacht haben, eben wie gesagt, keiner besetzt hat. Und so speziell in der Nische, in der wir unterwegs waren, einfach für die Leute eine spannende Situation gewesen ist. Wir haben uns wenig gepfiffen, was man in Salzburg darf oder nicht darf. Wir haben es einfach gemacht, muss man dazu sagen. Wir haben es einfach unbewusst manches gemacht, manches bewusst. Haben auch viel Lehrgeld bezahlt. Also es sind sehr viele Dinge gewesen, wo ich sage, hätte man uns sparen können. Aber ist halt so. Wir kamen beide nicht aus dem Unternehmerhaushalt. Franz aus der Südsteiermark vom Bauernhof und ich, meine Eltern waren Hausmeister und irgendwann später mein Schulverwalter. Aber ganz einfache Leute, ganz einfache Menschen. Und in Salzburg funktionieren die Dinge ein bisschen anders. Wir haben festgestellt, okay, da heißt es irgendwo, du musst dazugehören, dass du eine Chance hast in der Stadt. Und das hat uns eigentlich überhaupt nicht interessiert. Wir haben nie dazugehört. Und warum auch immer, und wir haben uns auch damit nicht beschäftigt.
Ist das Erfolgsgeheimnis, glaubst du, mittlerweile?
Ich glaube, damals ja.
Dass ihr es anders gemacht habt, dass du heute dazugehörst, das ist eh klar.
Ja, würde ich jetzt auch nicht sagen, aber es kennen mich immer noch
viele Leute. Weil du immer noch ein Outlaw bist.
Ja, es kennen mich immer viele Leute noch nicht. Beim Franz ist das ein bisschen anders gelaufen und er einfach viel mehr nach außen sich gezeigt hat und dokumentiert hat. Und mir war es immer so lieber, ein bisschen die graue Eminenz zu sein im Hause, ein bisschen den Background dieses Unternehmens mir aufzustellen, obwohl ich sehr viel trotzdem im Kontakt bin, aber nicht so laut, wie es der Franz immer gemacht hat. Das ist so, und war eine perfekte Ergänzung, muss man auch dazu sagen. War echt perfekt, wie wir es damals gemacht haben.
Aber was war die große Vision? Du bist visionär, ich kenne das. Du warst sicher damals auch schon so. Du gründest nicht ein Unternehmen ohne ein großes Picture vor dir. Was wolltest du erreichen? Oder was wolltest du machen?
In Wahrheit wollten wir Freiheiten. Wir wollten Freiheiten. Auslöser war es, irgendwie uns Design leisten zu können. Wir haben dann festgestellt, das Design, was wir machen, ist sehr ausbacken. Damit ist das andere ein bisschen ruhiger geworden, das, was wir mit eigenen Händen gemacht haben. Aber die Situation... Wir wollten etwas bewegen, wir wollten etwas machen und das anders machen, als so Usus ist in Salzburg. Aber nicht bewusst, das ist bewusst anders, wenn du sagst, so der Visionär macht bewusst anders. Nein, wir wollten einfach was bewegen und wir wollten auch Menschen bei uns im Haus haben und darum haben wir innerhalb 5 Jahren 30 Mitarbeiter gehabt und darum ist das so schnell vorangegangen als solches. Und wir haben uns auch von dem nicht aufhalten lassen, dass die Italiener eigentlich sozusagen den Schwanz eingezogen haben und 2 Monate vor Firmengründung plötzlich gesagt haben, wir sollen es einmal probieren und dann schauen wir, ob wir uns beteiligen. Dann haben wir gesagt, naja, wenn wir wissen, dass es funktioniert, dann brauchen wir es eh nicht mehr dazu. Also auch diese Dinge. Ne? Mhm. Die große Vision, wenn du das als solches sehen wirst, ist eher immer trotzdem noch mehr so dieses internationale Design, mit dem arbeiten zu können. Die große Vision ist, sich damit auseinandersetzen zu können und das zu kombinieren. Meine Stärke war immer mehr die Planung und die Umsetzung und die Konzeptionen. Und heute ist es fast nur mehr die Konzeption, die ich mache. Dass man immer mehr und mehr auch sogar das eine ist, die Hardware. Ich sage, für mich ist ein Stuhl die Hardware und die gesamte Software, die dazu notwendig ist, rundherum aufzustellen. Das ist eigentlich immer für mich das Spannendste gewesen, das ich am meisten forciert habe und da eigentlich auch darin meine wirklichen Stärken sehe.
Man muss ja dazu sagen, das ist jetzt wirklich lange her und damals hat es auch in Wien, da hat es Prodomo gegeben in Wien, ja, und das war es aber dann. Und auch wie viele Unternehmen auch dann in Wien und in Salzburg sie dann aus Area oder aus der Zusammenarbeit damals dann auch entwickelt haben. Also es waren viele Ex-Mitarbeiter, die dann ein eigenes Unternehmen in dem Bereich gegründet haben. Und dadurch, dass es auch noch nicht wirklich Internet gegeben hat, hast du jetzt auch nicht einmal schnell googeln können oder Pinterest oder Instagram. Das hat es einfach, da waren wir noch so weit davon entfernt. Und du hast dich wirklich interessieren und auskennen müssen bei Designern, bei Design, was eben, wie du zuerst gesagt hast, dänisches Design etc. Ja, es hat vielleicht ein paar Bücher gegeben und ein paar Nischenzeitschriften, das war es aber. Ja. Und dadurch war das so neu, glaube ich. Das kann man sich heutzutage auch nicht mehr vorstellen. Und wenn man eben daran sich zurückerinnert, wie damals Menschen eingerichtet waren, egal ob es jetzt im Privathaushalt oder in Büros waren, es hat halt mal komplett anders ausgeschaut. Und ich kann mich noch zurückerinnern, wie ich mal bei der Erzdiözese war, beim Termin, und da ist um eine neue Möblierung gegangen, komme ich rein und habe auf den ersten Blick gesehen, das war ein Projekt vom Edi damals.
Okay.
Ich glaube, eines deiner ersten Projekte
sogar. Warum hast du das gesehen? War es eindeutig die Handschrift?
Ja, da war 3107 in verschiedensten Ausführungen. Ich habe auch damals beim Vorstellungsgespräch ist mir auch gesagt worden, der Edi ist ein großer Arne Jacobsen-Fan und Auskenner, also eine Koryphäe, was Arne Jacobsen betrifft. Und ja, das war halt Arne Jacobsen all over the place.
Was inspiriert dir an dem?
So.
Was ich nicht zu viel sagen, wir werden nämlich in der nächsten Folge auf den Architekten eingehen und auf sein Werk und auf dänisches Design, aber du bist ja bekannt
als
Fan.
Kann ich ganz klar dazu sagen, die Breite, in der er unterwegs war, von der Architektur bis zum kleinsten Schraubendetail, was er alles mitgestaltet hat und kreiert hat, das ist seine Stärke gewesen, so breit
wie kaum Software jemand.
Der war Hard- und Software, genau. Der hat genau das wieder gespiegelt, von dem ich vorher geredet habe. Das, wenn du jetzt sagst, von den Designern her, war es für mich das Vorbild schlechthin, der auch sozusagen Kopenhagen massivst geprägt hat und generell das dänische Design wirklich so richtig an Wog gebracht hat. Und nach ihm war ein langer Vakuum. Und genau das, weil er so dermaßen stark war und so markant gewesen ist. Es hat einige andere gegeben, aber keiner in so einer Breite wie er. Keiner.
Inspiriert er dich immer noch?
Absolut, absolut. Es gibt viele Dinge, die mich nach wie vor umgeben. Ich habe dann einfach die Dinge, die so im Ursprung gewesen sind. Und mit dem habe ich mich eben so ab 20 beschäftigt. Und das ist mitunter sicher so ein Thema, oder 19, 20 herum.
Ja, und auch seine Liebe zur Natur, die was dir auch sicher
die er immer wieder so als Basis verwendet hat. Ne?
Du ja, also du bist ein großer Fan, du inspirierst, lässt dich immer inspirieren von der Natur, von verschiedenen Sachen, die man draußen sieht oder spürt und auch erlebt, weil das sind oft Sachen, die man natürlich auch schwer beschreiben kann. Also wenn man jetzt einen Menschen, der nur in einer Stadt aufwächst und da lebt, das kann man gar nicht vergleichen. Also wenn man als Kind oder Aufwachsender in den Bergen unterwegs ist, in der Natur, einmal draußen schläft etc., das sind Sachen, die sind sehr schwer zu beschreiben.
Absolut.
Das war und sehr schwer zu ersetzen, wenn man es nicht erlebt, finde ich.
Ja, ich denke, das war vieles davon, was ich den Leuten auch geben habe können. Weil einfach meine sehr bodenständige Art, sehr naturverbundene Art und Weise auch in die Planungen immer eingeflossen sind. Und wie du richtig sagst, Dani Jakobsen, das ja massivst auch verwendet, also die Geografie, auch die Sonnenaufgang, Sonnenuntergang, weil diese Geschichten bei ihm in seinem Projekt eine riesen Rolle gespielt haben, wenn man sich damit auseinandergesetzt hat und auch Farbgebungen. Massiv viele Farben, die immer wieder im Spiel waren, spannend gewesen sind. Und ich aber mit Sicherheit ähnliche Ansätze dazu gehabt habe, wie der Simon es gerade gesagt hat und nach wie vor habe. Ich habe gerade wieder ein neues Wohnhaus gebaut für mich und meine Frau und dort eine Quelle gefunden, eine mögliche Situation wieder hatte, dass die Natur eine ganz, ganz große Rolle spielt, sondern Licht, Luft und Wasser, sagen die Ursprünge sind, von denen wir eigentlich die Voraussetzungen für Leben sind. Und genauso ist es bis hin in den Raum hinein und das mit in den Raum hineinspielen.
Aber dann nehmen wir uns einmal kurz mit in dieses neue Haus. Wie funktioniert das, dass man die Elemente von draußen reinholt? Bei Licht ist es klar. Wie machst du das mit Wasser zum Beispiel?
Die jetzige Quelle ist so, dass du, wenn du zu mir zum Haus kommst und wenn du anläutest, ein Rauschen feststellst. Und jeder, der kommt und das erste Mal kommt, sagt, was ist das? Jeder sagt, was ist das? Und dieses Was ist das? Ist das hinter einer Lamellenwand offenes Wasser über Fläche drüber läuft, dass ich dort sagen, die Wärme des Grundwassers nütze. Sagen, das Wasser ist immer an Plus-Temperaturen unterwegs und mit Luftwärmepumpe dieses ganze Haus geheizt wird und diese Wärme für die Luftwärmepumpe auch mitnütze. Ich habe das Ganze speziell konstruiert. Ich habe kein Vorbild dazu gehabt, sondern ich habe gedacht, das muss funktionieren, so wie sie es früher gemacht haben, sagen, dass das Quellwasser verwendet worden ist, auch die Temperatur des Quellwassers und das ist bei einer Tiefenbohrung ja nichts anderes, wo auch die Wärme verwendet wird. Aber was mir wahnsinnig wichtig dabei war, dass man es auch plätschern hört, weil dieses Plätschern einfach was auslöst. Im letzten Haus oder im vorletzten Haus, das ich gebaut habe, ist diese Quelle im Wohnraum rauskommen. Ich habe diese Quelle ins Haus hineingezogen. Nur hat das Ganze ein bisschen einen Nachteil, wenn es da immer plätschert. Man muss ein bisschen öfter aufs Klo. Das kann einem passieren.
Das ist also kein Klischee.
Das ist kein Klischee.
Der Edi hat die Erfahrung.
Fragt sich Edi, der was.
Was auch dazu kommt, dass alle Frauen, die damit konfrontiert werden, speziell also dann die Hausfrau, immer so ein bisschen die Angst der Unsicherheit hat. Was passiert, wenn da der doppelte Ablauf sich verschließt, aus welchem Grund auch immer, dann ist das ganze, der ganze Wohnraum unter Wasser. Das habe ich ein bisschen vermieden im jetzigen Haus. Damit mit der neuen
Methode. Du hast ja das Leben leichter gemacht.
Ich habe das Leben ein bisschen leichter gemacht, um einfach mich dem nicht ständig aussetzen zu müssen, was dann passiert.
Ja, du hast von deiner Erfahrung profitiert.
Wieder mal.
Ist das Haus jetzt so, wie es das du ausmalst oder wie du dir das perfekte Haus ausmalst? Hast du endlich jetzt wirklich komplett verwirklichen können?
Jein, weil jedes Haus bei uns im Salzburger Land, und das ist am Stadtrand von Salzburg, hat Auflagen. Und das ist ein Haus, das im Grünland steht, aber es ist genehmigtes Bauen im Grünland. Das hat ein paar Voraussetzungen aus der Geschichte heraus gehabt. Da war Schwarzbau und wir haben einen Schwarzbau eigentlich gekauft. Und die Gemeinde und das ganze Umfeld ist heute heilfroh, dass sozusagen dieser Schandfleck dort verschwunden ist und ein wunderschönes Haus dort steht. Aber ich habe sehr viel von dem wiederholt, was ich beim letzten Mal gemacht habe, und parallel dazu aber trotzdem logischerweise weiterentwickelt. Das eine Haus ist jetzt 25 Jahre alt. Das jetzige Haus ist ein schwarzes Haus, komplett gekühltes Haus, also von außen nimmst du das nur als schwarzen Fleck wahr. Wenn du am Gegenhang stehst, dann siehst du dieses Haus fast nicht. Das ist auch etwas, was mir sehr wichtig ist. Es ist nicht so markant in der Natur, es ist nicht so kräftig sichtbar. Es fügt sich extrem ein, was mir wichtiger ein Teil dabei ist, und dann steckt da sehr viel im Hang. Und das ist auch, wenn du reinkommst oder wenn du da hinkommst, nimmst nicht wahr, ähnlich wie es da jetzt an dem Standard ist, wie groß das dahinter ist und wie groß es ist. Es wird nicht gezeigt nach außen. Und das ist auch das, was mir ein ganz wichtiger Part ist, nicht nach außen so schwer und protzig zu sein und groß zu sein, sondern eher das Understatement und das erst, wenn du eintreten darfst und dann dahinter, hinter diesen Türen kennenzulernen, was dahinter steckt, und dass der Inhalt viel, viel wichtiger dann ist und das nach außen gar nicht mehr so wahrnehmbar ist, aber ich höre es auch da immer noch, sagen, dass die Leute, die dann das erste Mal daherkommen, sagen, boah, wie groß ist das und wie toll und wie spannend ist das sieht man außen gar nicht. Ich finde es besser. Ich stehe drauf.
Das entspricht ja deiner Persönlichkeit.
Ja, absolut. Du hast dich gerade selbst beschrieben eigentlich.
Genau, ist ja dann nach außen hin leise, wenn man so sagen möchte. Und ist dann erst im Inneren die wahre Perfektion und was man dann sieht.
Stimmt, ja. Kann man viel lernen eigentlich davon.
Absolut, ja. Also ich sage das sowieso immer, egal bei welchen Sachen, beim Auto genau dasselbe. Also ich sitze ja 90% in dem Auto drinnen. Ja. Also deswegen ist mir das auch wichtiger, wie das innen ist und nicht, wie es nach außen hinausschaut. Und beim Haus ist das selber. Also, aber offensichtlich ist es doch immer nur dem Österreicher und der Österreicherin wichtiger. Ich glaube, das haben wir ja letztens auch kurz angesprochen, was das nach außen hin aussagt. Und auch viele Gebäude werden ja erst von außen nach innen gebaut. Und das ist natürlich immer ein Nachteil für den, der drinnen ist.
Das stimmt.
Und drinnen dann einrichten muss. Und ich sehe das immer wieder bei Grundrissen von Bauträgern. Oder ich habe viele Kunden, wo wir teilweise auch Grundrisse dann versuchen noch zu optimieren. Und es gelingt uns auch sehr oft, wo das einfach vorher grottige Grundrisse sind. Das muss man leider so sagen, wo sich auch nie mehr wer damit auseinandersetzt offensichtlich. Weil, also da rede ich von, keine Ahnung, Abständen, dass ich nicht einmal einen Schrank in ein Schlafzimmer reinbringe oder in ein Kinderzimmer, was für mich wirklich, also das ist, weiß nicht, erste Stunde Grundrissgestaltung. Aber ja, offensichtlich ist da nicht so der Fokus drauf, und dann wird sie halt immer arrangiert und Kompromisse eingegangen, nur für das, dass das Gebäude nach außen so ausschaut oder halt bis ins Letzte ausgereizt ist und ausgelutscht. Mhm. Und dann entstehen ja leider solche Grundrisse.
Aber jetzt gibt es ja Gott sei Dank eine Reha, die es besser machen. Aber in unserem
anders,
Gespräch gibt es
ja Reha noch gar nicht. Besser und schlechter ist immer eine Ansichtssache.
Ja. Bevor wir jetzt wirklich dann auf die Gründung von Area nämlich kommen, weil in unserem Gespräch gibt es ja noch gar nicht, wir haben ja immer noch Fantoni, hätte ich eine kurze Frage ganz gern noch gestellt. Du bist der Tischlermeister. Wie wichtig ist dieser Background gewesen, beziehungsweise wie wichtig ist der technische Beruf bis heute für dich? Weil ich glaube, du hast ein großes Verständnis, wie die Materie wirklich funktioniert.
Ich denke, das ist täglich sehr wichtig, dass dieser Background da ist. Ich sehe es auch immer wieder, dass es sehr wichtig ist. Es gibt sehr viel Theorie in unserer Welt. Es gibt sehr viel Ansätze dazu, zu sagen, ja, man weiß alles, man kann alles, aber entscheidend ist, ob man es auch lösen kann, ob es wirklich funktioniert und ob es auch langfristig funktioniert. Das speziell eben, wenn man von Häusern spricht oder Architektur oder Design spricht, man wirklich gutes Design setzt sich nur durch, wenn es funktioniert. Das eine ist sozusagen die Funktion und das andere ist die Optik und das dazu brauchst du aber, dass es funktioniert, eine Basis. Und ich habe in unserem Hintergrund nie die Techniker gehabt, sondern eher die Designer als solches, die nach vorne jetzt irgendwo sich entwickeln, so wie ein Simon, der einfach für mich ein Freak ist, ein absoluter Freak ist, mehr Freak als wie ich es jemals war. Er ist spezifischer irgendwo noch unterwegs. Ich bin diesbezüglich ein bisschen breiter unterwegs, aber das ist alles gut. Aber wichtig ist, glaube ich, schon, dass die Basis da ist, dass man nicht von einem Kopiererverkäufer zum Designmöbelverkäufer geworden ist, sondern eigentlich aus der Basis rauskommt. Das ist schon so sehr, sehr wesentlich und auch immer in unserem Fokus auch gewesen, dass wir Mitarbeiter haben, die einfach verstehen, das, was sie draußen kommunizieren, das, was draußen an die Leute bringen, dass sie den Background dazu haben und nicht nur irgendwo herkommen.
Man kann ja mit Handwerkern und Produzenten ganz anders sprechen, wenn man diesen handwerklichen Background hat, selber schon mal die Produkte und die ganzen Holzverbindungen und was man halt da alles dann sich aneignet, weiß und was da dahinter steckt und was dann auch technologisch möglich ist und dann eben einmal das hinterfragt und einmal versucht, anders zu machen. Aber natürlich, wenn es statisch nicht funktioniert, dann hilft mir das beste Design nichts.
Kannst du so schön sein, die Brücke, wenn sie einstürzt?
Ja, nicht nur eine Brücke, also beim Möbel, ja, ja. Beim Möbel hat man ja auch statische Themen, ja. Bei Tischen, bei Regalen etc., da spielt Statik natürlich auch eine Rolle und das beste Design hilft mir nichts, wenn das Ding dann zusammenbricht, wenn ich das mit Büchern vollräume oder einen Tisch, keine Ahnung, wenn ich mit drauf sitze in der Mitte. Ne? Also von dem her hat man da, glaube ich, schon einen anderen Background und auch andere Credibility sozusagen, da mit den Leuten und ausführenden Personen auch zu reden.
Wie ging es denn dann wirklich los mit der Reha? Was war der Auslöser?
Der Auslöser war irgendwo zu sagen, wir wollen ein bisschen spezieller werden. Wir waren anfangs die ersten 5 Jahre voll fokussiert auf das Objekt, Objekteinrichtung, Konzeption, Planung und Vertrieb für Büromöbel, also Schwerpunkt Büromöbel, aber Objektmöbel als Ganzes auch. Da gehört eben auch Konferenzräume und all diese Dinge dazu und Veranstaltungsbereiche und. Aber wir haben festgestellt, unsere Kunden wollen uns auch privat haben. Eigentlich ist es entstanden über unsere Kunden, dass wir irgendwann einmal gesagt haben, die verlangen immer mehr und mehr auch von uns, dass wir ihnen auch privat das bieten, was sie von uns in der Firma bekommen. Das heißt, das Gefühl unserer Kunden war, dass wir viel tiefer unterwegs sind. Die haben das gespürt und es ist immer mehr und mehr eingefordert worden und das war eigentlich der Ursprung, dass Area gegründet worden ist. Wobei, ehrlich gesagt, es hat anfangs Spring geheißen. Also wirklich? Der erste Name war Spring, war
im Firmenbuch. So
im Firmenbuch
tatsächlich.
Das ist vor, eine Umänderung dann gewesen. Ja.
Mhm. Genau. Wir haben dann nur festgestellt, Spring versteht keiner. Spring versteht einfach keiner. Wir haben festgestellt, die Leute wollen irgendeinen Bezug dazu haben. Was wir nie wollten, sagen, so wie es meistens ist, dass die ersten 3 Anfangsbuchstaben von irgendwem seinem Namen hergenommen werden oder von den 2 Firmengründern die Vornamen gekürzt werden und daraus entsteht ein Name, das wollten wir nie, weil wir gesagt haben, es muss einen Sinn ergeben, es muss einen tieferen Sinn ergeben. Und ich weiß, heute noch, wir sind zu 5 nach Köln gefahren im Auto auf die Kölner Messe und haben da hin und her diskutiert, was wir da jetzt tun sollen und was wir machen können. Und im Gespräch immer mehr und mehr, irgendwann so, ja, welche Namen gibt es, die überhaupt funktionieren? Was verbindet man mit uns? Und irgendwann so ein Raum, Möbel und Fläche, wir bespielen Fläche, wir bespielen Raum. Und irgendeiner von uns hat damals gesagt, ja, das ist ja die Area. Mhm. Und Area kommt aus dem Altgriechischen, das dort eigentlich die Fläche definiert und den Raum definiert. Und wenn man heute nach Italien fährt, liest man es an jeder Tankstelle, die Area und die Area. Und
Area.
Die Area, sagt der Italiener, genau. Und darum sagen wir in Salzburg auch eher die Area, weil wir viel italienischer, viel italophiler sind.
Als die Wiener und die Linzer.
Darum soll es, heißt Area. Ich war, muss ich gestehen, am Anfang glaubt, das heißt Area.
Jeder glaubt es am Anfang.
Wahrscheinlich, ja, ja, weil es so ein gängiges Wort ist im Englischen natürlich. Ja. Aber ich finde auch mittlerweile natürlich schöner, wenn man das
L'Area.
Wort Area ausspricht.
Absolut, sicher.
Und für uns natürlich auch Vorteil dann gewesen, im Nachhinein gesehen, das fängt mit A an. Das heißt, überall, wo wir gelistet werden, was alphabetischen Bezug hat, stehen wir immer ganz oben.
Das Wobei das war eher Zufall wahrscheinlich.
Das war sicher Zufall dann, ja.
Wichtig war, sagen, es muss wirklich international sein. Wir haben immer diesen internationalen Ansatz dazu gehabt. Salzburg ist ein Dorf, Salzburg ist ein Bauerndorf und sozusagen Edi Meier Design oder so irgendwas, vergiss es.
Aber war
Salzburg, die Eitelkeit haben wir auch nie gehabt.
Verstehe.
Hat ja auch mit Weitblick zu tun.
Komplett, aber war Salzburg sofort bereit für eure Vision von Raum oder habt ihr den Weg zuerst bereiten müssen? Weil jetzt gehen wir ja vom Objektdesign hin zum Living eigentlich. Und das ist ja wieder ganz eine andere Welt. Wie war das dann ganz am Anfang?
Naja, wie ich vorher schon gesagt habe, es war mehr gefordert von unseren Kunden. Wir haben nur geglaubt, das eine Phantom ist weitergelaufen, die Area wurde gegründet, 94, 95, wurde gegründet und war das Ziel der Privatkunde. Wir haben uns dann junge Burschen dazu geholt, auch da sagen, okay, wir schaffen es nicht, wir besetzen jetzt eher den Objektbereich, wir müssen es größer aufstellen, wir brauchen junge Partner und wir geben denen die Chance, dass sie das auch machen. Und der Schwerpunkt oder die Idee als solches war, dass sagen, dort der Privatkunde als solches bedient wird. Die Schwierigkeit ist nur dann ein bisschen entstanden, dass die Leute gesagt haben, nein, wir wollen aber euch. Wir wollen nicht nur die Abteilung, wir wollen euch. Die Jungs haben es gut gemacht, aber die Schwierigkeit war trotzdem das, dass viel, viel mehr über uns als Personen eigentlich entstanden ist. Was mir damals eigentlich auch und uns gesagt hat, okay, ist, wir selber sind sozusagen die Marke in der Marke. Und wir müssen uns mehr hervortun, sagen, dass wir als Personen gestärkt werden und parallel das andere ist das Angebot dahinter. Also wir haben zuerst gehabt, wichtig ist, wir schaffen jetzt für den Privaten auch das Angebot und das wird genauso funktionieren wie das, was wir vorher rein nur im Objekt gemacht haben. Das war nicht ganz so richtig, das war richtig zäh. Und irgendwann ist sozusagen auch dieser Schwenk dann entstanden, sagen, dass eigentlich ruhig in einem Unternehmen mehr Personen als Marken sich hervortun können, aber das ist natürlich dann mit Schwierigkeiten verbunden sind, weil das sind unterschiedlichste Ansätze. Da hat ja jeder einen anderen Ansatz, jeder eigene Persönlichkeit als solches. Und das hat das Ganze dann 97 ein bisschen auseinandergetrieben. Wir sind dann getrennte Wege gegangen. Der Franz hat seine eigene Geschichte gemacht und ich habe die Area rausgenommen. Er hat die Fantoni weitergemacht. Und beide waren trotzdem Objekt und Privatkunden. Also das, und da war natürlich dann ganz stark das Thema, dass wir als Persönlichkeit sehr stark oder sehr gefordert waren. Ich habe dann die zwei jungen Partner auch noch mitgenommen, den Thomas Brunner und den Claudio Hatz, die intensivst an meiner Seite waren, als solches wirklich bewusst gesagt intensivst, die mich richtig auch herausgefordert haben, weil natürlich da noch sehr viel notwendig war, umgekehrt gesagt auch spannende Dinge auch dadurch passiert sind.
War das immer auch so ein bisschen das Vorhaben, das über die Grenzen Salzburgs hinauszuziehen? Oder hat man da gemerkt plötzlich, es kommen viele Kunden und Kundinnen aus Oberösterreich und dann aus Wien? Oder war das schon die Vision?
Salzburg-Oberösterreich ist immer auf der Hand gelegen. Also Salzburg und Oberösterreich ist ja immer schon eine Kombination. Es hat es in der Fantoni-Zeit schon gegeben, dass wir Oberösterreich gehabt haben. Und das Oberösterreicher ist immer gern nach Salzburg gefahren oder umgekehrt. Und Oberösterreich hat auch ein bisschen mehr Industrie immer schon gehabt oder ein bisschen mehr ist untertrieben. Viel, viel mehr Industrie und natürlich auch viel, viel mehr auch ein größerer Markt, der da ist. Und darum habe ich immer schon gesagt, wir müssen schauen, dass wir in Oberösterreich uns auch irgendwo auch niederlassen. Es gab einmal einen Versuch zwischendrin von Area in Oberösterreich auf einem Bauernhof etwas zu etablieren. Da haben wir dann festgestellt, es wird nicht funktionieren, weil es nicht die richtigen Personen waren. Auch da wieder das Thema, sagen, entscheidend sind immer die Personen. Das Portfolio ist völlig egal, entscheidend sind die Personen, die dahinter stehen. Und das, diesen Part haben wir dann wieder zurückgezogen. Wir machen es von Salzburg aus, ist gescheiter, wir haben weniger Kosten, wir schaffen es trotzdem eher, das von da aus zu machen und nicht anders. Und in dieser Zeit ist der Simon, glaube ich, schon dazugekommen, oder kurz danach, Simon und Katharina, die zuerst da in Salzburg beide angefangen haben. Bei der Katharina weiß ich es bis heute noch sehr gut, wie sie die beworben hat. Beim Simon weiß ich es auch noch sehr gut, wie er das erste Mal da war. Ich dachte, okay, spannender Bursche.
Mhm. Sieht man da gleich was in den Menschen, wenn sie außergewöhnlicher sind als vielleicht andere? Oder entwickelt sie das?
Es entwickelt sie. Mhm. Es entwickelt sie. Aber was man gleich sieht, ist, ob sie selbstbewusst sind, ob sie auch was wollen. Und das ist für mich ein entscheidender Faktor gewesen, dass sie überhaupt die Chance gekriegt haben. Weil damals haben wir noch sehr viele Bewerber gehabt. Es gab auch immer wieder viele Bewerber, die bei uns aufpoppt sind und sagen, sie wollen bei uns arbeiten. Weil es natürlich auch, manches redet sich herum. Ganz logisch. Sagen wir, die wollten auch irgendwann einmal bei Area arbeiten, weil wir so spannend sind. Und solche Leute hat es immer wieder gegeben. Aber es hat, der Unterschied war dann oft, ist zu sagen, will der wirklich oder will er nur einfach da sein und da mitfahren? Oder will er was Spezielleres? Und der Simon war einer von denen, der mir ganz schnell eigentlich klar gemacht hat, der will da unbedingt her und der will das auch machen. Und der hat, ich glaube, du hast damals Planungen gemacht. Das war irgendwie das Selbstständige, oder?
Ja, da war ich dann.
Planung gemacht für ein Wohnhaus,
ganz genau, in der Nähe. Genau. Ja, genau. Nein, so wie ich letztens erzählt, also es war tatsächlich dann mein erster Kontakt oder meine erste Stelle sozusagen, wo es dann wirklich ums Möbel gegangen ist und nicht nur um Planungen. Das wollte ich halt mal auch können oder auch den Einblick, wie du zuerst erzählt hast, beim Licht bei dir, dass ich mich einfach auskenne in dem Bereich. Aber Möbel, Designmöbel war immer die Leidenschaft und Area war dann tatsächlich der erste richtige Arbeitgeber, wo das dann auch das Hauptthema war.
Und sofort wohlgefühlt.
Ja, auf jeden Fall. Also wie gesagt, das waren noch ganz andere Zeiten. Also das war auch von den Kollektionen, von den Herstellern. Wir haben das auch dann ja erarbeitet oder uns aufgebaut sozusagen. Also das ist dann zum Teil aus dem E-Design-Kontakte von früher entstanden. Dann auch wieder zu der gemeinsamen Zusammenarbeit mit dem Franz Bolzhofer, der dann auch aufgehört hat und sich nur mehr auf Planungen konzentriert hat, wo wir dann auch wieder Kollektionen teilweise übernommen haben. Und das war dann der Grund im Endeffekt, warum der Edi das mit Linz dann auch forciert hat, weil da damals Vitra und USM nach wie vor unsere zwei Hersteller, mit denen wir am meisten machen und am intensivsten zusammenarbeiten, uns gefragt haben, wie schaut es aus? Der Linzer Markt ist nicht wirklich belegt damit, liegt brach, kann man so sagen, was eigentlich absurd ist, weil das ist jetzt nicht mehr dann so lange, also es war Anfang 2012. Und dann ist die Entscheidung gefallen, weiß ich noch, hat mir der Edi gefragt, ob ich mir das vorstellen kann, nach Linz zu gehen.
Und der Rest ist Geschichte, kann man sagen, oder? Der Rest ist
Geschichte. Das andere
ja. Ja, ist richtig. Hast du sofort einen Nährboden gefunden bei Area, um dich selbst einzubringen? Hast du das Gefühl gehabt, du bist jetzt in einem Unternehmen, wo dein Designvogel auf offene Ohren stößt, wo du sagen kannst, hey, diese Brand ist ziemlich gut oder nein, das finde ich nicht so gut, lass uns darüber diskutieren, ob wir das austauschen. Ist Area offen für sowas gewesen? Weil ich würde sagen, heute ist es offen, wenn man sie da wirklich reinkniet. Aber hast du das erarbeiten müssen oder war das schon ein bisschen Philosophie vom Edi, den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern da Raum zu lassen?
Ja, das hat sich ein Stück weit ergeben, weil damals, oder ich glaube heute, naja, weiß ich nicht, ja, wir machen es glaube ich schon teilweise noch immer, dass man als nach dem Bewerbungsgespräch gibt es quasi so eine Art Probetag. Mhm. Und da haben wir damals, kann mich noch erinnern, eine Privatwohnung einrichten müssen von einem Juwelier, war das also mit einem ganz kleinen Aufgabenbereich, wo das alles genau beschrieben war. Der Kunde war sehr genau beschrieben und ich habe da halt völlig riskiert. Also wirklich,
du bist eskaliert, oder?
Nein, ich bin nicht eskaliert, aber nein, ich weiß das nur, weil ich einfach komplett andere Möbel sicher eingeplant habe, als die Marken oder die Hersteller waren zwar präsent, aber das waren die Nische der Nische der Nische. Also das hat man an die Ordner gesehen, also da ist auch nie hingegriffen worden. Ja. Und mein Zugang war, wenn man jetzt als Juwelier arbeitet, ganzen Tag bling bling und Schmuck und dies, das hin und her, habe ich die Wohnung maximal reduziert und mit sehr natürlichen Materialien und ohne irgendein Glitzer und bling bling gestaltet. Mhm. Ganz spezielle Möbel, Chair One, du weißt das, weil das dein erstes Designmöbel war.
Hier gekauft, gell? Damals noch nicht gekannt.
Und das, also wirklich einfach.
Ich weiß gar nicht mehr, wie lange wir uns kennen. Entschuldigung.
Ja. Können wir nachher beim nächsten Glas erörtern. Lass mal weiterreden.
Ja, und das war damals, da habe ich schon Hersteller, also E15, Marches verwendet und das war dann einfach auch das, wo ich, also ich habe dann auch versucht natürlich, weil ich mich natürlich bei diesen Herstellern schon ausgekannt habe. Also das waren Sachen, die mich privat und deswegen war das auch mein Vorteil, auch mit Vitra, weil wie ich angefangen habe, haben wir mit Vitra noch nicht gearbeitet, sondern das ist dann im ersten Jahr entstanden, Ende 2011 damals. Aber ich habe natürlich die Kollektion maximal gut gekannt und auch mit IMS mich extrem beschäftigt. Das waren damals schon einer meiner Lieblingsdesigner auch von den Verstorbenen und unter anderem der Konstantin Gritschitsch als Lebender nach wie vor einer meiner favorisierten Designer und da habe ich natürlich dann Hersteller versucht ins Spiel zu bringen, die mit diesen Designern auch gearbeitet haben und so hat sich das dann entwickelt und das sind heutzutage mit Planck auch, wo der Gritschitsch damals auch schon die ersten Produkte gehabt hat, da war der Barhocker, wie gesagt, ja, 5 Jahre alt. Heuer feiert er sein 20-Jähriges. Und so hat sich das dann ergeben, dass ich mit diesen Herstellern von Anfang an dann das forciert habe. Und dadurch, dass der EDA stärker auf die Planung fokussiert war, hat er uns da auch machen lassen. Also das war, wie gesagt, wir haben uns da nicht rechtfertigen müssen, sondern wir haben uns das wirklich selber gestalten dürfen. Und ich habe das auch dann bei den anderen immer ganz gut argumentiert, glaube ich, weil sonst ja,
offensichtlich
wäre es ja nicht so sich entwickelt oder hätte es sich nicht so entwickelt. Und das hat sich mehr oder weniger so ergeben. Also ich habe wirklich auch die Zeit gehabt, mir das alles anzuschauen, mir die Hersteller wirklich durchzunehmen. Und mein Vorwissen hat mir natürlich da weitergeholfen. Also ich bin jetzt da nicht vor einem weißen Blatt Papier gestanden und habe jetzt da mal alles mal von der Pike auf aneignen müssen, sondern ein Großteil der Hersteller, mit dem wir nach wie vor arbeiten, habe ich damals schon sehr gut gekannt, weil es einfach eine persönliche Leidenschaft von mir war.
Wie war das Feedback auf dieses Probeprojekt? Kannst du dich an das erinnern?
Ja, ich glaube, du hast schon mal geschaut.
Das war gut.
Weil ich weiß, also ich habe natürlich auch nie dann.
Also ich kann da nur anzeigen
von den anderen.
Ich komme aus einer Familie von Schmuckhändlern. Und diese Schmuckhändler wohnen nie reduziert.
Na klar,
die wohnen das war mir bewusst. Möbel, die aussehen wie vom Schloss Schönbrunn, wenn du das sagst.
Das war mir klar. Ja. Ich habe mir eher da versucht, meine eigene
nicht alle.
Wahrnehmung reinzubringen. Und aus meiner persönlichen Sicht, also einfach wenn du diese ganzen, ja, overwhelming den ganzen Tag und dann das daheim dann auch noch hast, stelle ich persönlich jetzt nicht als sehr zielführend oder angenehm vor allem im Umgang. Und das war das, warum ich das und auch mit dem Bewusstsein, dass natürlich immer dachte, entweder es taugt einer oder es ist ein Vollverhau und sie sagen, hey, sorry, nein, aber wir wollen bling bling. Was jetzt aber auch nicht meinem persönlichen Designfokus und das, was mir gefällt. Ja. Und
es hat aber genau zu dem geführt, dass er den Job gekriegt hat.
Ja, ja, genau zu dem geführt,
weil er quer unterwegs war, weil er anders war als die anderen Bewerber. Und das ist das, was ich vorher gemeint habe. Er hat sehr schnell gesagt, dass er anders denkt, dass er anders fokussiert ist. Und das ist das, was mir ganz schnell aufgefallen ist, wo man auch genau solche Leute braucht. Ich brauche keine, die das weiter, nur eins zu eins weiter spinnen, was wir jetzt sagen. Ich brauche Leute, die selbst und eigene Ideen haben, eigene Identitäten haben, die einfach eine Identität mitbringen. Und wenn er halt sagt, wir durften, dann muss ich dazu sagen, sehr viel war bewusst, dass sie durften. Weil ich sage, es bringt nichts, wenn ich ihm sage, er muss jetzt Alvar Aalto und Anne Jacobsen und all die Designer, die ich liebe, forcieren und weiter fortsetzen. Ich habe von Anfang an gesagt, ihr sucht euch eine Nische, ihr sucht euch eine Welt. Und die lebt es intensiv, so intensiv wie irgendwie möglich. Das wird funktionieren. Und genau das ist, glaube ich, auch passiert. Und genau das, sie haben sich selber einfach die Kollektionen um sich herum aufstellen können. Und das ist einer der wesentlichen Erfolgsfaktoren, wenn ich einen Spaß dran habe, weil ich das liebe, kann ich es ganz anders nach außen transportieren. Das ist um und auf mit dabei. Wir haben den größten Erfolg nur mit den Sachen gehabt, die wir geliebt haben und die wir als solches als das Spannende gesehen haben. Wie du irgendwo Dinge kommunizieren musst, wo du sagst, naja, sobald ich irgendwie das Gefühl von, ja, vielleicht oder so aufbringen, wird es nicht funktionieren. Nein, du bist authentisch, zu 100% nur da authentisch, wo deine eigene Identität einfach zu 100% dabei ist und dein Herz mit dabei ist, das Herzblut dabei ist. Und das brauchst du beim nicht hinterfragen. Nicht?
Ich würde sagen, nein. Kann man dieses Herzblut, kann man die Liebe lernen? Oder ist es wirklich wichtig, wenn man zu euch kommt als Mitarbeiterin oder Mitarbeiter, dass man zumindest diese Affinität bereits mitbringt? Wenn jemand geschickt ist, weißt du, gibt es Quereinsteiger, die sich wirklich toll entwickelt haben? Oder muss man dieses Mindset bereits innehaben, das der Simon gehabt hat? Muss man sich privat schon damit beschäftigt haben, dass man richtig gut wird bei Aria?
Klar, man kann vieles lernen. Man kann vieles lernen im Leben, man kann vieles sich beibringen, aneignen, whatever. Aber so das Herz kann man kaum beibringen. Und die Persönlichkeit als solches, die einfach was erreichen will, und die ja irgendwo Dinge brauchen, um nach vorne zu kommen. Das heißt, wo ihr ein Problem habt damit, wenn einer sagt, nur das Geld ist wichtig. Das Ziel, Geld zu machen, das ist zum Beispiel für mich hat keinen Sinn. Weil das wird nicht funktionieren, sondern das Ziel sollte solches schon eher für jeden sein. Mich interessiert das, was wir da machen. Das ist mein Leben. Ich lebe das. Und wenn das da ist, dann kann man sich die notwendigen Dinge dazu aneignen, aber nicht umgekehrt. Und ein gewisses Herzblut gehört immer dazu. Und ich weiß noch, wie die Katharina sich dann beworben hat, und das war sehr zeitnah.
Vor mir.
Der habe ich gesagt, nein, das wird nichts, sie ist noch zu jung.
Hast du gesagt?
Ja.
Ah, wirklich?
Ja, die ist direkt von der Schule gekommen.
Die ist von der Schule gekommen und ich habe zu ihr gesagt, das wird nichts. Sie war eine sehr... wie soll ich sagen, schüchtern ein bisschen und ein zweites junges Mädel und das wird nichts, sie haben überhaupt keine Erfahrung. Und dann hat mich die angeschaut und hat zu mir gesagt, und woher soll ich die Erfahrung jemals machen, wenn ich es nicht da machen kann? Und der Satz hat dazu geführt, dass ich es angestellt habe.
Sie haben gesagt, irgendwo muss ich zum Arbeiten anfangen. Wo sie natürlich recht gehabt hat. Ja.
Jeder sucht 18-Jährige mit 7 Jahren
Erfahrung. Ja, ne? mindestens.
Aber der Blick und wie sie es gesagt hat, hat genau zu dem geführt, dass sie heute Geschäftsführerin ist. Genau das ist es. Die hat auch gesagt, sie will das. Sie will das unbedingt und sie hat das Herz dafür. Und das ist in ihren Augen gewesen und das war in dieser Aussage drin. Und genau das ist das, was sie heute erlebt und das, was auch funktioniert.
Aber jetzt gibt es es gibt viele Erfolgsgeschichten bei Aria. Ich denke eben am Simon mit Aria in Linz und dann in die Geschäftsleitung aufgestiegen. Die Katharina genauso mit Salzburg, ebenfalls Geschäftsführung. Dann ehemalige, sie war glaube ich deine Assistentin, die Magdalena
in
Linz, führt jetzt Aria Wien und ebenfalls Geschäftsführung. Das sind lauter Erfolgsgeschichten an sich, die aus dem Nährboden Aria selbst erwachsen sind. Ist das Zufall oder ist das Unternehmenskultur? Dass man einfach sagt, jeder, der will, hat die Chance, sich selber zu verwirklichen, nicht nur jetzt in Projekten, sondern hat wirklich die Chance, in dem Unternehmen auf die gestaltende Ebene aufzusteigen.
Ich glaube, es ist Kultur, sehr unbewusste Kultur lang gewesen. Ich behaupte, es ist sehr unbewusst gewesen. weil ich einfach in den Menschen sehr viele Möglichkeiten drin gesehen habe, ohne genau zu wissen, wo führt es auch bei denen hin. Und da diese Kultur zu sagen, ihr macht aus euch eine eigene Marke, ihr dürft zurück in der Marke Area eine eigene Marke werden, führt er zu dem. Und dann gibt es halt Menschen, die das in die Hand nehmen und wirklich tun. Und dann gibt es halt welche, die das nicht verstehen und niemals tun werden und dann niemals dorthin kommen werden. Manche haben es erst danach kapiert. Die waren bei uns und irgendwann haben sie uns rausgekommen und haben sie selbstständig gemacht und haben erst danach kapiert, was es bedeutet. Und erst dann danach etwas daraus gemacht. Nicht im Hause, aus welchem Grund auch immer. Aber es ist so. Das ist, wird das Leben immer sein. Ich denke gerade, es ist wie in der Natur. Das ist auch so ein ganz wesentlicher Punkt dabei. Die Natur entwickelt sich auch dort, wo der Nährboden da ist. Und dann wird es aber trotzdem nur eine gewisse Größe erreichen, weil der Nährboden gibt nur eine gewisse Menge her. Und genauso ist es bei Area. Es gibt einfach gewisse Möglichkeiten und einen gewissen Wachstum. Aber die Möglichkeit, im Haus sich entwickeln zu können, haben sehr viele genützt. Und ja, es ist Kultur. Ich behaupte, es ist eine hauseigene Kultur. Auch die Magdalena in Wien, die sozusagen von einer Assistentin vom Simon zu einer Geschäftsführerin in Wien wurde, die wollte eigentlich weggehen.
Ich weiß.
Die wollte damals weggehen.
Die war am Sprung zur Yogalehrerin.
Die war am Sprung in die Großstadt. Linz ist keine Großstadt, Salzburg ist ein Dorf, muss man ganz klar sagen. Und die hat mir irgendwann gesagt, ja, sie will entweder nach Wien gehen oder überhaupt in die USA gehen. Und ich habe mir gedacht, um Gottes Willen, so ein Mensch wie die ist. Ich habe wirklich gedacht, um Gottes Willen, mir ist das Herz in die Hosen gefallen. Das darf doch nicht wahr sein. Und genau in der Zeit, und das ist auch kein Zufall, wurden wir darauf angesprochen, speziell auch der Simon wurde darauf angesprochen, ob wir
in Mailand ist viel passiert.
Ob wir nicht interessiert wären, in Wien was machen zu wollen. Und das war zur selben Zeit. Und wir sind damals, glaube ich, zurückgekommen und gesagt, ja, Magdalena, wir haben jetzt eine Möglichkeit. Du bleibst bei uns. Nein, ich bleibe nicht bei euch. Ich will in die Großstadt. Ich muss weiter. Ich will zwar bei euch bleiben, menschlich, weil sie hat uns ja ganz klar gesagt, nein, ich will bei euch bleiben, aber ich muss in die Großstadt. Und damals hat sie Wien ergeben und gesagt, ja, okay, wenn das alles gut zusammenpasst, dann, und du sagst, du willst das machen, dann machen wir Wien. Ich habe gesagt, ich mache Wien nicht. Und da hat auch die Katharina damals gesagt, ganz klar, wenn die Magdalena nicht sagt, sie will das machen, dann machen wir Wien nicht. Das war eigentlich von der Person abhängig. Ganz, ganz klar. Und
aber wie bewahrt man sich über Jahrzehnte dieses Talent, Möglichkeiten zu erkennen und beim Schopf zu packen? Weil genau nach dem klingt es ja. Magdalena wollte weg, Wien hat sie irgendwie ergeben, aber vielleicht hast du vorher nicht realistisch drüber nachgedacht. Und dann hast du gedacht, okay, passt, das machen wir jetzt und die bleibt bei uns.
Also man muss auch dazu sagen, wir haben natürlich, das horcht jetzt so nach dauernd jede Entscheidung Erfolg. Nur ja, wir haben auch das in München probiert davor und da ist grandios schiefgegangen. Ja. Also da haben wir uns auch gedacht.
Wie gewählt du dich ausdrückst heute.
Wirklich?
Ja, wirklich.
Ich hätte sagen können, es war voll verhauen.
Ja, genau.
Das war's auch. Und das war einfach nur die falsche Person.
Ja, ja.
Das war die falsche Person.
Ja, und auch die falsche Stadt, muss man dann die trotzdem sagen. Ja. Also wir haben uns gedacht, es ist nicht weit weg, es ist viel dazwischen, wo Möglichkeiten entstehen, aber es ist dann trotzdem Bayern und München, wenn du als Österreicher da hinkommst, schwierig, ja. Und das haben wir dann auch wieder sein lassen müssen und auch entschieden, dass wir es wieder sein lassen und war auch gut so, ja. Also wir haben auch dann schon negative Erfahrungen auch gemacht. Ist jetzt nicht so, dass uns dann alles aufgegangen ist.
Natürlich nicht, aber wenn man es nicht probiert, dann weiß man es nicht,
genau.
Ob es funktionieren könnte. Ja. War München der größte Verhau in der Unternehmensgeschichte?
Einer der großen. Es ist vergleichbar. Andere Sachen hat es gegeben, die nicht vergleichbar sind, aber es war einer der großen Geschichten. Ja. Leider muss ich dazu sagen, weil ich München eigentlich persönlich sehr gern mag. Ich finde es eine spannende, tolle Stadt. Ich bin sehr gerne auch dort gewesen in München. Das wäre näher als Wien sogar. Also, wie der Simon gesagt hat, die Nähe war gut. Aber die Person, die hat uns einfach gefällt. Es war, und da, das war wieder so genau dieses Signal. Und darum, glaube ich, haben wir es so markant da in Wien dann gesagt, wenn wir nicht die richtige Person nach Wien schicken, brauchen wir dort gar nicht anfangen. Das war so ein bisschen Erkenntnis aus München dem, heraus.
Genau. Also es war auch Learning, warum wir es dann in Wien nicht einfach so entschieden haben und auch wirklich mit der Konsequenz argumentiert haben. Und hat sich dann zum Glück auch bewahrheitet und zu einem sehr großen Erfolg geführt und auch wie sich die Magdalena entwickelt hat.
Unglaublich.
Dort und auch in so kurzer Zeit, weil das muss man auch dazu sagen, also wir haben das im Februar 2020 gestartet und jeder weiß, was
dann... Und wieder geschlossen.
Jeder weiß, was dann...
13. März haben wir es zugesperrt wieder.
Haben wir es zugesperrt, ja. Ein Monat später.
Es war irre. Es war zum Beispiel, ich habe das moderiert, wenn ihr euch erinnern könnt, und es war dann für 2 Jahre meine einzige Moderation. Ja. Das war die letzte Moderation für 2 Jahre.
Es war die letzte große Party.
So schlimm war es aber nicht. Das ist die letzte Sache.
Nein, wirklich. Also ich habe mir dann noch glitzern mir. Edi, jetzt sagst du hast junge Leute um dich geschart und so weiter und die sind in der Geschäftsführung. Welche Rolle siehst du mittlerweile, dass du einnimmst bei Area? Jetzt nicht am Papier, sondern was ist wirklich deine zugedachte Rolle von dir selbst?
Meine zugedachte Rolle ist ein bisschen eine schwierige Frage, nicht? Weil die Rolle, die ich habe, ist die, die ich mir selber kreiert habe.
Genau, die du selber zudenkst, das meine ich damit.
Genau. Ich bin schwerpunktmäßig, das, was der Simon vorher auch schon gesagt hat, mehr und mehr in der Konzeption, mehr und mehr auch in der Unternehmensentwicklung mit dabei. Weder sozusagen der Möbelhandel noch die klassische Planung mein Punkt mehr sind, weil für das gibt es Leute, die das viel, viel besser machen. Wenn man Simon hat heute ein Wissen, das ich bei Weitem nicht mehr habe, jetzt speziell was jetzt einfach auch die Designer und deren Background betrifft, weil irgendwann ist es bei mir einfach auch weitergegangen. Aber der Schwerpunkt, den ich heute selber bespiele und wo meine große Liebe drin ist, eher die wirkliche Aktion um ein Unternehmen herum. Und das ist, wenn man sagt, es ist kein Zufall auch, dass ich frühzeitig begonnen habe, um die Zukunft mich zu kümmern bei diesem Unternehmen, dann hängt es sehr viel damit zusammen, dass ich bei der Arbeit für Unternehmen feststelle, wie geht es bei denen ab, wie was passiert denn da alles so. Und interessanterweise ist ja gerade das Thema Unternehmensübergabe ein ganz, ganz großes, egal wo ich hinschaue. Und das ist, wenn ich jetzt nicht gerade in der Industrie bin, aber es ist eigentlich eines der schwierigsten Situationen. Also man hat erfolgreiches Unternehmen, man hat das lange geführt, dieses Unternehmen. Aber ich sehe auch sehr viele Unternehmer oder habe sehr viele gesehen, so muss ich eher sagen, die das, was sie vorher selber aufgebaut haben, weil sie zu lange zugewartet haben, selber auch wieder kaputt gemacht haben oder einfach wieder runterfahren. Die Unternehmen gibt es ewig. Aber sie fahren es dann wieder runter. Das war, weil es zu sehr auf die Person immer fokussiert war und das veraltert ist. Und das, wenn du sagst, junge Leute, das habe ich sehr bewusst, sehr viele junge Leute, weil ich denke, das Design, das halt gefordert ist oder das, was wir brauchen, ist ein junges, frisches Blut. Das ist, der Mensch ist hungrig nach Frischem. Und das aber gepaart mit Klassik und Design, so eine Kombination daraus gemacht und eine Kreation daraus gemacht, das ist das Um und Auf, warum es junge Leute braucht, die dann da an der Front draußen arbeiten. Das ist ein wesentlicher Part. Und das andere ist aber, für mich selber geht es mehr und mehr in die Konzeption hinein. Und wenn du sagst, was ist für dich Konzeption, wird wahrscheinlich die nächste Frage sein. Für mich ist, ein Unternehmen braucht ein Konzept. Jedes Unternehmen braucht ein Konzept. Und ein Konzept braucht eine Konzeption. Ein Konzept braucht eine Entwicklung als solches, sonst hat es keine Chance. Und das ist das, was ich immer wieder erlebt habe. Und interessanterweise oftmals die ältere Generation, die zu uns gekommen sind und gesagt haben, wir brauchen das, weil wir wollen in ein paar Jahren übergeben. Oder dann schon die junge Generation, wo wir sagen, die Älteren noch miterleben, wie sie agiert oder agiert haben, wie stark sie eingegriffen haben oder eingreifen nach wie vor oder auch dann manchmal wirklich mit dem Hammer da irgendwo hineinhauen. Aber wenn du da kein Konzept hast für die Zukunft, dann wirst du keine Chance haben. Und das aber dann umzusetzen, sagen, von der Software in die Hardware, sagen, wie müssen Räume gestaltet werden, wie müssen neue Arbeitswelten geschaffen werden, dass das Unternehmen zukunftstauglich ist. Irgendwann hat mir ein Unternehmer gesagt, der Ältere, sagen, mein Unternehmen muss enkeltauglich sein. Spannend. Ich habe mir lange die Frage gestellt, was heißt enkeltauglich? Außer, dass es sozusagen heißt, da geht es jetzt um Generationen. Nicht? Aber ich denke schon, das ist, wenn man halt eine Reihe anschaut, wir sind enkeltauglich. Nicht nur, dass ich einen kleinen Enkel habe, aber wir sind enkeltauglich, weil wir schon lange darauf schauen, dass die nächsten Generationen ihre Abdrücke hinterlassen. Nicht nur dürfen, sondern hinterlassen.
Ja. Ja. Haben Sie deine unternehmerischen Werte vom Anfang bis jetzt verändert oder sind es einzementiert? War der Weg immer gerader, wenn du zurückschaust?
Klar hat sich was entwickelt, muss man dazu sagen, aber nachdem mir der Mensch immer das Wichtigste war, hat sich nicht sehr viel verändert. Also das ist, meine Werte haben sich nicht verändert, weil für mich immer die Menschen, die agierenden Menschen, das Wichtigste dabei waren. Und jetzt gar nicht so das Rundherum, sondern wirklich so die Personen als solches das Wichtigste war. Darum hat sich das nicht wahnsinnig verändert. Also das ist eigentlich geblieben. Das ist mir nicht so wahnsinnig bewusst gewesen, aber ja, es tritt der Mensch Gott sei Dank in vielen Bereichen wieder mehr und mehr in den Vordergrund und man hinterfragt immer mehr und mehr, was so passiert. Und umso mehr wir das hinterfragt haben, umso sichtbar ist es eigentlich für mich persönlich oder spürbar ist es für mich persönlich, dass eigentlich der Mittelpunkt für mich immer der Mensch war. Und wenn du den Namen Area nimmst, ja, wer braucht denn die Fläche und den Raum? Der Mensch. Und das war immer das Wichtigste, dass der Mensch im Mittelpunkt dabei steht. Und das ist eigentlich der Urwert von Area.
Ja, und auch extrem zukunftsfähig gedacht, weil wurscht, was jetzt dann nur alles passieren wird mit KI und AI und was auch immer, selbst wenn das komplette Leben digital wird, der Mensch selber wird sich nicht irgendwo auf die Wiesen auszulegen, sondern er wird einen Raum brauchen, der ihn schützt, wo er sich geborgen fühlt, wo er irgendein Möbel auch noch brauchen wird. Also vielleicht gibt es dann irgendwas, wo vielleicht man schwebend
mehr braucht
oder aber ja, wo man vielleicht dann schwebend herum agiert in der digitalen Welt. Aber solange es nur Menschen gibt, wird es diesen Begriff Raum und alles, was damit in Verbindung steht, natürlich brauchen. Wir haben halt mehr Fokus drauf gelegt in den letzten 4-5 Jahren.
Aber für mich ist KI, ich habe keine Angst vor KI oder solchen Dingen, vor solchen Entwicklungen. Also nein, KI wird es ohne Menschen nicht geben. Ja. Das, zu glauben, dass KI den Menschen also so weit herausfordern wird, dass der Mensch ferngesteuert von KI ist, die Angst braucht keiner haben, weil wenn ich jetzt parallel dazu sagen, wie schnell ein Handy gekommen ist, wie sehr unser Handy beeinflusst, aber ich als Mensch habe es immer noch in der Hand, ob ich es jetzt ausschütte oder nicht ausschütte. Oder so wie jetzt gerade auf Flugmodus zu gehen und jetzt rutscht schon so mein Buckel runter, das kann immer noch der Mensch. Und die sehe immer mehr und mehr Bewegungen, die auch dahin gehen, wo man sich löst von all dem.
Also ja, natürlich
komplett ergibt sich
da Gegenbewegung,
logisch. Detox.
Ja. Absolut. Und vor allem, ich beschäftige mich sehr viel mit dem Thema KI und merke einfach immer mehr, dass die Ergebnisse, selbst wenn sie gut sein könnten, nur es gut erkannt werden, wenn der Mensch in dem, was die KI erzeugt, bereits gut ist. Und wenn das nicht davor ist, dann wirst du das nicht entscheiden können, ob es gut ist oder schlecht. Und deswegen wird es willkürlich sein, alles, was von KI entsteht, und wird im Endeffekt unterm Strich schlechter sein als der Status quo. Deswegen muss man als Unternehmen schauen, immer besser zu sein.
Absolut.
So kann man sie abheben, definitiv.
Aber mit KI kannst du besser werden. Mit KI kannst du Prozesse vereinfachen. Du kannst mit KI auch Dinge, wie lange gibt es KI? das ist noch nicht lange irgendwo so in unserem Umfeld. Und letztendlich ist es aber schon ewig in unserem Umfeld. Weil künstliche Intelligenz, ich meine, jeder Rechner ist schon künstliche Intelligenz gewesen. Man spricht halt heute von KI, die es noch viel, viel mehr kann. Und darum
Excel.
Ist wesentlicher. Nur KI kann auch Excel, aber eine gewisse Menschlichkeit wird nie drin sein. Die wird nicht drin sein. Und ich denke sogar, ich sehe es positiv. Ich glaube, dass der Mensch sogar wieder wichtiger wird, umso mehr Technologie da ist. Die Schwierigkeit ist, den Unterschied zu erkennen. Die Schwierigkeit liegt eigentlich nur darin, zu sagen, was ist nur echt und was ist falsch. Aber der Mensch hat auch zwei Gesichter. Also ist auch das eine richtig und das andere falsch. Also, vergiss es, sagen, davor Angst zu haben, ist meine Einstellung dazu.
100%. Meine Herren, wir könnten noch ewig weiterreden. Ich hoffe, oder ich glaube, ihr wisst es auch. Und wir werden auch definitiv irgendwann wieder eine Folge mit dir machen, weil es gibt so viel zu besprechen und so viel zu diskutieren. Die letzte Frage, die mir einfach seit ungefähr 10 Minuten noch brennt, ist: Wie ist der Edi Meier als Opa? Wie kann ich mir das vorstellen?
Der Edi Meier als Opa?
Ja, ernste Frage eigentlich.
Ja, sehr ernste Frage. Da steige ich jetzt erst so richtig ein, muss ich ehrlich gestehen. Der Kleine ist jetzt 4 Jahre alt. Ich habe immer ein bisschen Bammel davor gehabt. Ich gestehe es, ich habe ein bisschen Bammel davor gehabt. Was tue ich, wenn die Hose voll ist? Was tue ich, wenn der das nicht versteht, was ich ihm sage? Was tue ich?
Das ist ein Sessel von Anne Jakobsen, da darfst du nicht drauf sitzen.
Genau. Und mit Schokoladefinger schon gar nicht. Ne?
Genau.
Das will ich aber nicht, zudem bin ich einfach zu gutmütig. Und wie gehe ich damit um? Na, aber ich habe wirklich großen Respekt davor gehabt. Und interessant auch wieder, dass du es jetzt fragst. Ich war letztes Wochenende das erste Mal mit ihm den ganzen Vormittag alleine.
Wow.
Das war das erste Mal. Ich war mit ihm im Haus der Natur. Und der Kleine hat mir gezeigt, was im Haus der Natur alles da ist. Und der hat mir: Opa, Opa, komm da, das muss ich da auch noch sagen. Und der Mars, der ist so weit weg, der ist so weit weg, hat er gesagt und hat seine Hände gestreckt.
Und dort bin ich so schwer.
Und das wird ja dort wirklich wunderbar alles beschrieben und erklärt. Und Opa, lies mir das vor, lies mir das vor. Und er ist immer ganz ruhig bei mir auf dem Schoß gesessen und hat mich so angestreut, wie er es immer schon tut, mit seinen extrem lieben Augen. Das war so richtig jetzt einmal so ein Punkt, wo ich gesagt habe, okay, jetzt traue ich mich da drüber.
Jetzt bist du angekommen in der Rolle.
Ja, traue mich drüber. Ich meine, es ist schon, ich meine, ich habe selber 2 Töchter und muss sagen, meine Frau damals hat das wunderbar gemacht, die hat das perfekt gemacht. Es sind 2 tolle Menschen entstanden, die beide am Unternehmen sind. Beide in ganz unterschiedlichen Positionen sind. Die Anna hat jetzt vor kurzem die Finanz übernommen im Haus, hat gesagt, ich schaue mir das jetzt einmal an und dann schauen wir, was wir weitermachen.
Ah, die schaukelt das, oder?
Ja, sie macht es einfach. Sie macht es einfach auch mit ihrer Einstellung. Macht sie es. Wir haben dann gesagt, ja, wie viel Unterstützung braucht es? Hat sie gesagt, nein, ich schaue einmal. Jetzt schauen wir mal. Und dann sehen wir es schon.
Das hat es vom Papa gelernt.
Ja, irgendwo schon. Und das Gleiche macht eigentlich auch die Magdalena in Triest. Die Ältere von den beiden, die das lebt, was sie wirklich von Herzen heraus gern macht. Und die lebt in Italien und die Italiener sagen mir immer wieder, sie ist viel mehr Italiener als so mancher, der da geboren ist.
Drum Area kehrt zurück, wo es eigentlich hinkehrt.
Zu den Ursprüngen.
So ist es. Edi, vielen, vielen Dank. Das war wahnsinnig inspirierend, aber ich hatte keinen Zweifel, dass es das wird. Es war sehr lang, muss man auch sagen, aber in keiner Minute irgendwie langweilig. Vielen Dank. Und Simon, wir hören uns in einem Monat wieder. Ich freue mich drauf. Dann geht es nach Dänemark und wir sind wieder in Linz.
Genau. Super.
Bis
Danke
zum nächsten euch. Mal.
Danke.
Bis bald. Vielen Dank.
Ach, ihr erzählt's. In einem Monat wieder. Ciao.